Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Ich lese noch einen Text aus dem gleichen Kapitel, Johannes 10, und zwar die Anfangsverse. Eben haben wir ja den zweiten Teil gelesen, jetzt lesen wir als zweites den ersten Teil von Johannes 10. Da sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er alle seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen, sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Da sprach Jesus wieder: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnen, halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. Amen. Jetzt muss ich zunächst die Hirtenfreunde enttäuschen. Ich fange nicht mit dem Hirtenbild an, sondern mit dem Türbild. Als Junge mit 13, 14 habe ich im Dorf, da Elmendingen, das damalige Kirchenblättle ausgetragen. Und so alle Vierteljahr musste ich dann das Blättlesgeld einsammeln. Vielleicht hat das von Ihnen auch schon jemand mal so in der Jugend gemacht. Ich musste dann an vielen Türen klingeln. Und manche Türen, das waren ganz besondere Türen. Nicht, weil sie so schön aussahen, sondern weil da ein ganz besonderer Mensch herauskam. Die Lehrertür, vor der hatte ich immer etwas Bammel, denn der gesprächige Herr Müller, der hatte immer so ein paar Fragen auf Lager. Und als Junge, 13, 14, als Schüler, will man da nicht so recht Auskunft geben. Aber da gab es eine Tür, vor der stand ich sehr gerne, Frau Pfarr. Wenn die herauskam, bekam ich das großzügigste Trinkgeld, 50 Pfennig fürs Herkommen und einkassieren und verteilen. Dann gab es noch eine sehr besondere Tür in der Römerstraße. Dort wohnt ein sehr hübsches junges Mädchen. Und wenn sie anstelle der Mutter zufällig die Tür öffnete und noch ein Lächeln hervorbrachte, dann war das das größte Erlebnis der ganzen Woche. Später war dann die Tür natürlich, aus der meine Frau herauskam, immer eine ganz besondere Tür. Und natürlich für uns alle ist die Tür zu unserem Zuhause etwas ganz Besonderes. Wir treten ein und hoffentlich fühlen wir uns wohl und sicher. Auch diese Kirchentür ist wahrscheinlich etwas Besonderes. Und von dieser einen besonderen Tür spricht auch unser Text erst einmal. Da ist von einer besonderen Tür die Rede, weil von einem besonderen Herrn auch die Rede ist, der sie vertritt und sie uns öffnet. Und wenn wir durchgehen, finden wir etwas, das wir nur dort finden. Rettung, unsere ewige, wahre Heimat, wahren Frieden, Freiheit, ein erfülltes, sinnerfülltes Leben. Aber so einfach, wie ich das hier sage, kommt es bei uns Menschen leider nicht an. Eine einzige Tür, das ist doch viel zu wenig. Wir mit unserer Supermarktmentalität wollen gern eine Auswahl haben. Eine einzige Tür zum Reich Gottes, Eine einzige Tür zum wahren, glücklichen Leben, zu einem erfüllten Leben, das kann eigentlich nicht sein. Und so probieren wir die Tür der inneren Erleuchtung, die Tür des Aberglaubens, die Tür einer anderen Religion, einer interessant klingenden Ideologie, die Tür der guten Werke, die Tür des Reichtums, des Vergnügens, der was auch immer. Türen gibt es genug in dieser Welt, die uns anpreisen. Hier, wenn du hier durchgehst, dann hast du das wahre Leben. Aber in Johannes 10, Vers 2 lesen wir, wer nicht zu dieser Jesus-Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Damit macht Jesus klar, wer auf andere Art und Weise den Menschen Rettung verspricht, ist ein Dieb und ein Räuber, ein Irrlehrer, ein Verführer, ein falscher Prophet. Dieser Tage hörte ich im Internet das Zeugnis eines jungen Mannes, der vor gar nicht langer Zeit ein sehr, sehr überzeugter Mormonenjünger war. Er meldete sich in Amerika zu einem zweijährigen missionarischen Mormoneneinsatz. Mit vollem Eifer war er unterwegs, um die Menschen zum Mormonenglauben zu bekehren. Nach ein paar Monaten kam er in eine Baptistengemeinde. Ach, gefundenes Fressen, ich bekehre erst den Pastor und dann die ganze Gemeinde. Tatsächlich nahm sich der Pastor auch Zeit, seine Sachen anzuhören. Aber dann versuchte der Pastor ihm auch das Evangelium zu erklären. Und zum Schluss gab er ihm den Rat, Junge, lies einmal die Bibel wie ein Kind. Und obwohl er sehr ärgerlich war über den Pastor und seine Reaktion, hatte das tatsächlich dann in seinem Mormoneneinsatz getan. Die nächsten Monate las er jeden Tag in seiner Bibel. Wahrscheinlich hat ihm der Pastor eine mitgegeben. Und auf einmal sah er einen riesigen Unterschied zu seinem Mormonenglauben. 3 Wochen bevor der Einsatz zu Ende war, tat er den Schritt und bekannte sich zu Jesus. Es war ihm völlig klar geworden, welche Tür die einzige und wer der wahre Hirte war. Als nächstes gab er vor all den anderen Mormonen-Missionaren, die mit ihm unterwegs waren, sein Zeugnis, dass er jetzt einer anderen Stimme folgt. Er sprach von seinem neuen Glauben und erstaunlicherweise mehrere dieser Mormonen-Missionare hörten interessiert zu und kamen nachher zu ihm und sagten, das möchte ich auch erleben. Und nicht nur das, zunächst wurde er natürlich auf ein hohes Komitee einberufen. Man muss wissen, dass der Vater ein hoher Priester bei den Mormonen war und auch die Mutter, eine Professorin, war sehr mormonengläubig. Seine Freundin und seine ganzen Freunde, alle waren Mormonen. Und dann kam er vor dieses Komitee und bevor er da hinkam, las er in der Bibel diesen Vers. Jeder, der verlässt Vater, Mutter um meines Namens willen, wird es 100-fältig wiederbekommen und das ewige Leben. Das ermutigte ihn. Es war dann eine sehr harte Prüfung, denn die Mormonenleiter, die sagten schon ein paar heftige Dinge zu ihm. So ungefähr, oder genauer gesagt, der Teufel hat dich verführt. Du bist der Antichrist. Doch er blieb standhaft und dann geschah es, nach und nach kam sein Bruder, seine Schwester, sein Vater, seine Mutter, seine Freundin zum Glauben. Und heute ist er glücklich verheiratet und hat 3 Kinder. Herrlich, was die richtige Tür doch ausmacht. Dieser junge Mann hat die Pforte gefunden, von der es in Matthäus heißt, die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Wie wäre das bei uns, wenn wir einmal andersrum eine besondere Glaubensprüfung zu bestehen hätten? Stellen Sie sich einmal vor, Sie seien auf einmal mit 50 oder so Mormonen oder Zeugen Jehovas, Muslimen oder Atheisten unterwegs auf einer Wanderung. Sie, der einzige Christ oder die einzige Christin. Und in dieser Woche würden alle versuchen, Sie zu überreden zu Ihrem Glauben. Wie, mit welchen Gedanken würden Sie standhalten? Wie würden Sie widerstehen? Wie würden Sie nach einer Woche lächelnd von dieser Gruppe weggehen und sagen, hat mich nicht in eine andere Richtung getrieben. Also ich persönlich würde durch diesen einen Gedanken überleben. Für Jesus gibt es keinen Ersatz. Für Jesus als die wahre Tür gibt es keinen Ersatz. Für Jesus als guten Hirten gibt es keinen Ersatz. Für die Stimme und Führung des guten Hirten gibt es keinen Ersatz. Das wäre für mich wohl der Punkt, an dem alles abprallen würde. Johannes 3 erzählt Johannes von einem vornehmen Herrn, der viel wusste und sehr religiös war, der aber immer noch auf der Suche nach der richtigen Tür war. Als er Jesus hörte, da merkte er, dieser Jesus kennt noch eine andere Tür als die, die ich kenne, die Religion, das Judentum. Und er kam bei Nacht zu Jesus und fragte ganz konkret, Meister, wie kann ein Mensch in das Reich Gottes kommen? Und Jesus antwortete dem Pharisäer Nikodemus, ein Mensch muss von Neuem geboren werden. Aber wie kann das geschehen? Fragte Nikodemus zurück. Du musst von Neuem geboren werden durch Wasser und Geist. Wasser und Geist, ob er das gleich verstanden hat, ob wir das verstehen? Ich glaube nicht, dass die Taufe mit Wasser gemeint ist. Nein, ich denke, hier geht es um die zwei Grundprinzipien jeder Wiedergeburt. Wasser steht für die Reinigung von unserer Schuld und Sünde. Und Geist steht für Erneuerung. Erneuerung durch den Geist Gottes. Das ist es, was bei einer Neugeburt geschieht. Das ist es, was bei diesem Mormonenjungen geschah. Er wurde wiedergeboren durch die Reinigung seiner Schuld und durch die Erneuerung durch den Geist Gottes. Wiedergeburt ist der Zeitpunkt, an dem Gott in uns ein neues, heiliges Prinzip einpflanzt. Im Johannesbrief lesen wir, wir werden von oben, von Gott geboren. Auf einmal merken wir haben eine Antenne für Jesus und für geistliche Dinge. Aber was ist dann die Bekehrung? Nun, sie ist oft das erste Zeichen dafür, dass wir wiedergeboren sind. Sozusagen der erste Babyschrei nach der Geburt. Aber warum brauchen wir aber diese Neugeburt? Es geht darum, für Gott neugeboren zu werden. Denn wer geboren wird, der gehört dem, der ihn geboren hat. Und wer von Gott geboren ist, der soll Gott gehören. Das ist es, was Gott möchte. Menschen, die zu ihm, nein, die ihm gehören. Deswegen sollte schon Israel ein Volk des Eigentums sein. Und so soll es auch bei uns sein. Wir sollen von Gott neu geboren werden, um ihm ganz zu gehören. Gehörst du schon Gott ganz? Das Dilemma ist, viele hören die Worte Jesu. Sie haben Respekt, sie spüren Wärme, Freundlichkeit, Frieden. Geborgenheit. Sie sind beeindruckt und merken, da ist etwas Lebendiges und Ewiges, Heiliges in dem Bibelwort, in der Predigt, in der Gemeinschaft der Christen. Aber sie gehen nicht durch die Tür hindurch. Sie informieren sich an der Tür, sie beobachten sie, schauen durchs Schlüsselloch, aber sie gehen nicht hindurch. Schade. Denn das durch die Tür gehen, das ändert alles im Leben. So wie es bei diesem jungen Mann war. Die Menschen wollen zu ihrer Familie gehören, zu ihrem Verein gehören, zu ihrem Dorf, zu ihrem Land gehören. Sie wollen zu sich selbst gehören. Sie wollen aber nicht richtig zu Gott gehören, dem Schöpfer und Herrn des Lebens. Ja, jetzt neben der Tür ist in unserem Text vom Hirten die Rede. Und das Erste, was wir von dem Hirten hören, ist, dass er die Schafe herausführt. Die Tür und der Hirte sind also zunächst da, um die Schafe, also die Menschen, herauszuführen. Heraus aus den Zweifeln, heraus aus einer falschen Lehre, heraus aus der stumpfen, ritualisierten Ausübung der Religion, heraus aus dem Vertrauen auf sich selbst und auf seine Werke, heraus aus der Anbetung von Götzen. Die Jünger Jesu haben es allen vorgemacht. Sie sind ausgestiegen. Sie kamen heraus aus dem Gesetzlichen und sind dem Hirten nachgefolgt. Ich denke, man kann auch heutzutage in kirchlichen Gesetzen und Ritualen gefangen sein und nicht erkennen, dass die wichtigste Beziehung, der wichtigste Bezug eines gläubigen Christenmenschen nicht zu Dingen ist, nicht zu Gebäuden ist, sondern zu Jesus dem Herrn, von dem wir gerade gesungen haben. Er ist der Erlöser. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann heißt es in unserem Text, die Schafe werden aus- und eingehen und Weide finden. Das ist ein Bild für eine neue Freiheit. Aus- und eingehen, das hat den Geruch der Freiheit. Ja, wir sind da nicht mehr an uns selbst gekettet oder an eine Ideologie. Wir werden in die Freiheit geführt. Und dort werden wir grüne Weideplätze finden und frisches Quellwasser. An anderer Stelle lesen wir, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Denn alleine, das ist der springende Punkt, warum wir den Hirten brauchen. Alleine sind wir mindestens drei Übermächten völlig hilflos ausgeliefert. Der Sünde, dem Teufel und dem Tod. Und weil wir diesen drei Übermächten hilflos ausgeliefert sind, brauchen wir einen, der stärker ist. Und wer durch die Tür gegangen ist, neu geboren ist, wer Gott ganz gehört und der Stimme des Hirten folgt, der ist auch frei geworden von den Übermächten. Dessen Schuld ist bezahlt. Der Tod ist besiegt. Und auch der Teufel. Der hat ewiges Leben. Vielleicht haben Sie schon mal von dem Land Narnia gehört. Narnia ist ein Roman von C.S. Lewis, eine Fantasiegeschichte, die verfilmt wurde und auch im deutschen Fernsehen schon einige Male gezeigt worden ist. Die Geschichte beginnt damit, dass vier Geschwister in den Ferien bei einem Verwandten durch Zufall hinter einer Schranktür in einem großen Haus ein ganz neues, weites, bewohntes Land entdecken. Sobald sie also diese eine bestimmte Schranktür öffnen und hineintreten, öffnet sich ihnen eine neue Welt. Erst wollten einige das gar nicht glauben, aber nach und nach haben es alle dann erlebt. Und auf einmal sind sie dort mittendrin in dem neuen Land und erleben neue Abenteuer. Die Schranktür symbolisiert dabei die Tür des Glaubens. Und die Tür des Glaubens führt zur Welt des Glaubens. Zu einem Neuland. Das ist es, wenn wir wiedergeboren sind. Dann sind wir auf einmal in einem ganz neuen Land. Denn die unsichtbare Welt wird zu einer wirklichen Welt. Wir reden nicht nur von Engeln und von Jesus, sondern wir haben Beziehungen. Wir stellen uns etwas vor. Wir hören Worte von diesem Jesus über diese Engel. Wir leben also in zwei Welten. Das heißt auch, wir werden ein- und ausgehen. Von der wirklichen Welt in die unsichtbare Welt. Aus der unsichtbaren Welt in die wirkliche Welt. Und da steht dann noch dieser Vers, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und volle Genüge. Können wir das belegen? Nun, das Bild der Tür, ich benutze jetzt diese beiden Bilder. Das Bild der Tür steht für Sicherheit, Geborgenheit, Identität und Heimat. Das brauchen wir. Dort gibt es Schutz für uns. Und genau das ist es, was Jesus uns sagt. Ich bin die Tür. Ich bin dein Schutz. Ich bin deine Identität. Ich bin deine Heimat. Ich sorge für dich. Mir kannst du das Herz ausschütten. Er hört unsere Gebete. Bei ihm sind wir zu Hause. Und was steckt noch in dem Ausdruck, dass wir durch ihn ein erfülltes Leben haben? Jesus ist die Tür zu den Schafen. Das bedeutet, er ist auch die Tür zu einem friedlichen Miteinander und zu inniger Gemeinschaft. Dabei geht es nicht um eine seelische Beziehung, die gibt es auch anderswo in der Welt. Nein, es geht um eine einmalige geistliche Beziehung. Das bedeutet, dass wir zu dem anderen nur über Jesus den Zugang haben. Wer im Namen des christlichen Glaubens einen Menschen seelisch an sich bindet, der ist auf dem Holzweg. Denn jeder von uns gehört Christus. Also finden wir auch den Zugang zum anderen nur über Christus. Bonhoeffer hat das sehr klar in seinen Büchern beschrieben. Nur durch Christus sind wir Bruder und Schwester. Und deswegen ist er immer in der Mitte. Und weil diese Mitte immer klar und hell ist, haben wir durch diese Mitte erfülltes Leben. Und wenn nun die Tür das Bild für unser Zuhause, unsere Heimat, unsere Gemeinschaft ist, dann ist das Bild des Hirtens das Bild für unser Unterwegssein. Für unser Unterwegssein. Da ist es wichtig, dass der Hirte vorangeht, dass ich mich ihm anvertraue, dass er mich auf saftige Wiesen und quellfrische Wasserbächen weidet und leidet. Psalm 23. Und genau diese Bilder sind auch ein Sinnbild für erfülltes Leben, dass wir Weide finden und satt werden. Der Hirte weiß, wo er uns hinführen will. Er kennt die saftigsten Wiesen und weiß um das beste Quellwasser. Aber erfülltes Leben heißt, nicht nur auf der Wiese herumliegen und Wasser aus dem Bach trinken und das Leben in vollen Zügen genießen. Das wäre eine falsche Interpretation. Im Gegenteil, erfülltes Leben heißt unterwegs sein. Es heißt auch kämpfen und siegen. Denn da sind eben auch Diebe und Räuber, Gefahren, Hindernisse zu überwinden. In dem Fantasieland Narnia, da geht auch nicht alles so harmonisch zu. Da müssen sich die drei Geschwister Gedanken machen, wie sie ihren Bruder retten können, der in den Klauen der bösen Königin von Narnia ist. Und der Löwe von Narnia, ein Sinnbild für Jesus, steht ihnen bei. Er kämpft für sie und er opfert schließlich sein Leben. Pfarrer Theo Lehmann schreibt in seiner Biografie vom doppelten Kampf gegen die Stasi und gegen Leute aus den eigenen Reihen, die seine Evangelisation in der damaligen DDR heftig kritisierten und behinderten. Manche waren dann so dreist, dass sie während der Veranstaltung ihm das Mikrofon entrissen, um den Leuten zu sagen, glaubt diesem Prediger nicht. Doch eines hat ihn immer wieder aufgebaut, dass Menschen durch seine Predigt die Stimme des Hirten hörten und durch die Tür hindurchgegangen sind und wiedergeboren wurden. Das hat alle Mühe gelohnt, schreibt er. Das hat für ihn zu einem sinnerfüllten Leben beigetragen. Und darum geht es. Nicht einfach nur um ein erfülltes Leben, so volle Kanne Freude, sondern um ein sinnerfülltes, wahres Leben. Im normalen Leben sterben ja Tiere für den Hirten. Aber hier ist es umgekehrt. Der Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und das ist der höchste Beweis dafür, dass er seine Schafe liebt, dass sie ihm ganz vertrauen können, dass er ihnen in jedem Kampf beistehen kann. Er hat die drei Übermächte besiegt und deshalb sind wir unter seiner Führung sicher. Ich komme zum Schluss und möchte Ihnen noch etwas vorlesen, das ich einmal meinen Konfirmanden für die Konfirmanden gedichtet habe oder geschrieben habe. Das Bild des Hirten in moderner Form. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Für Konfirmanden gedacht. Der Herr ist mein gefüllter Kühlschrank. Wenn meine Seele Durst hat, kann sie zu ihm kommen und Erquickung finden. Wenn ich hungrig bin nach Liebe und Leben, will er mich satt machen. Der Kühlschrank wird niemals leer. Er ist immer gefüllt mit den besten Sachen. Ein Leben lang gefüllt und für mich, der Herr ist mein gefüllter Kühlschrank. Der Herr ist mein absolut zuverlässiges Navigationsgerät. Ich bin unterwegs auf der Straße des Lebens. Immer wieder verliere ich die Richtung. Ich frage die Leute, doch die wissen oft nicht Bescheid. Manche beschreiben mir auch einen falschen Weg. Wenn ich aber das absolut zuverlässige Navigationsgerät benutze, zeigt es mir den besten Weg. Ich kann mich darauf verlassen. Der Herr ist mein absolut zuverlässiges Navigationsgerät. Der Herr ist meine Brücke. Meine Brücke über reißende Bäche, über hohe Schluchten. Meine Brücke über Täler. Auf ihr bin ich sicher. Sie hält und trägt mich, gerade in den Übergangszeiten meines Lebens und in Krisen. Er hilft mir, die Vergangenheit hinter mich zu lassen. Und neue Schritte in die Zukunft zu wagen. Ich brauche nur den Mut, mich dieser Brücke immer wieder anzuvertrauen. Der Herr ist meine Brücke. Der Herr ist mein bester Chef, der immer Arbeit für mich hat, der es gut meint mit mir und mir die beste Bezahlung bietet. In seiner Firma kann ich ein Leben lang bleiben. Ich kann in verschiedenen Abteilungen arbeiten. Ich brauche keine Entlassung zu fürchten. Und wenn ich mal krank bin oder keine Lust habe, kein Problem. Er hat Verständnis. Wenn mir eine Arbeit zu schwer ist, dann kann er mir jemanden schicken, der mir hilft. Der Herr ist mein bester Chef. Der Herr ist mein Bergführer. Ein langer, steiler Weg liegt noch vor mir. Dieser Weg, er wird kein leichter sein. Schmale Pfade, Steigungen, Hindernisse warten. Aber ich will zum Gipfel. Der Bergführer kennt den Weg. Er bringt mich sicher dorthin. Auf ihn ist Verlass. Wenn ich mich ihm anvertraue, werde ich ans Ziel kommen. Dann werde ich volle Kanne jubeln, weil ich es geschafft habe. Der Herr ist mein Bergführer. Und das Letzte, der Herr ist meine Sonne. Wenn es kalt ist, so wie heute, kann ich mich bei ihm wärmen. Wenn ich einsam bin, dann will er in meiner Nähe sein, mich trösten und aufmuntern. Er will mich zum Lachen bringen. Er will, dass ich glücklich werde. Sein Licht erhellt meinen Tag, mein Leben, meine Ewigkeit. Der Herr ist meine Sonne. Ja, soweit die Vergleiche. Wer hier durch die Tür gegangen ist und der Hirtenstimme sich anvertraut hat, der darf auch getrost sein, dass Jesus ihm einmal die letzte, die allerletzte, wichtige Tür, die Himmelstür öffnet. So wie er es bei dem Schächer am Kreuz getan hat. Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, Jesus ist die Tür zu einem sinnerfüllten Leben und mit seiner Hirtenstimme führt er uns hinein in sein weites Land, jetzt schon und dann in sein ewiges Paradies. Amen.